Der Heinz hat am Anfang auf die neue Ausgabe vom Brennpunkt hingewiesen. Hast du sie dort? Ich erlaube mir noch zwei, drei Sätze dazu zu sagen. In diesem letzten Quartal geht es um das Thema Gott im Beruf begegnen. Wer viele Jahre hochprozentig arbeitet, hat im Lauf seines Lebens rund 80.000 Stunden im Beruf verbracht. Das ist ziemlich viel. Und dann stellt sich die Frage, okay, wenn ich Christ bin, wie kann ich meinen Glauben leben in diesen 80.000 Stunden? Und jetzt der Schwerpunkt der Novemberausgabe, das ist ganz frisch aus der Druckpresse, als Techniker Gott erleben. Was ist, wenn du in einem technischen Beruf tätig bist, wie kannst du dort erleben? Ich möchte da nicht allzu viel dazu sagen. Hier unter anderem ist drin ein Interview mit dem Gründer der Suchmaschine SwissCows. SwissCows, Schweizer Kühe, ein Unternehmen in der Schweiz, eine Suchmaschine, ein Konkurrenzangebot zu Google. Was ist das Besondere daran? Das Besondere ist, dass sie sagen, wie, wenn du über unsere Suchmaschine nach irgendwelchen Begriffen suchst, sammeln wir keine Daten über dich. Du kannst anonym suchen, wir erstellen keine Persönlichkeitsprofile, wie Google und die allermeisten anderen das machen. Und der zweite Clou ist, alle Anfragen, die Richtung Sex und Porno gehen, gibt es keine Ergebnisse. Das ist eine familienfreundliche Suchmaschine. SwissCows, Gottes Prinzipien in der digitalen Welt umsetzen. Der Mann ist Christ, Andreas Wiebe, und der versucht nicht nur mit der Suchmaschine, sondern auch mit anderen Angeboten im technischen Bereich als Christ zu arbeiten und die dem Willen Gottes entsprechen. Wenn euch das interessiert, hinten liegen ein paar Exemplare auf und da der Heinz hat es erwähnt, man kann es abonnieren, man bekommt keine Rechnung, aber weil wir Kosten haben, sind wir natürlich froh, wenn sich möglichst viele gemäß ihren Möglichkeiten beteiligen an den Kosten. Kommen wir zur Predigt. Wer schon einmal Mitteilungen gelesen hat, vielleicht vom SECO oder vom Bundesamt für Statistik, wenn es um Erwerbsleben geht, der hat vielleicht hier und da gelesen, es gibt offensichtlich in der Schweiz, in der Wirtschaft, es gibt einen primären Sektor, einen sekundären und einen tertiären. Und je nachdem muss man eine Weile suchen, bis man merkt, was ist denn genau damit gemeint. Der primäre Sektor ist der Bereich Landwirtschaft. Menschen, die in der Landwirtschaft tätig sind, und ich vermute, die Gemüsebauern sind dort auch, die dort ihren Lebensunterhalt verdienen. Der sekundäre Sektor ist der ganze Bereich Industrie, Leute, die irgendwo in eine Fabrik gehen, dort etwas produzieren, und der tertiäre Bereich ist der Bereich Dienstleistungen. Mitte des 19. Jahrhunderts, da waren noch ungefähr die Hälfte der Schweizer Bevölkerung im primären Bereich tätig, im Bereich Landwirtschaft. Heute sind es noch 2,4%, die mit Landwirtschaft, mit Gemüsebauen ihren Lebensunterhalt verdienen. Das heißt, die allermeisten Menschen haben eigentlich gar keinen engen Kontakt mehr zur Landwirtschaft und zu dem, was in der Natur draußen wächst, was wir eigentlich zum Leben brauchen. Rund 20% sind in der Industrie tätig und die allermeisten, fast 80% im Dienstleistungsbereich. Das sind alle Handelsbetriebe drin, der ganze Gesundheitsbereich, der ganze Bildungsbereich, Banken, Versicherung und so weiter. Das heißt, die allermeisten Menschen gehen irgendwo hin, verdienen dort ihr Geld und mit dem Geld gehen sie auf den Markt oder zum Großverteiler in den Detailhandel und kaufen dort, was sie brauchen für das tägliche Leben. Aber der Bezug zur Natur ist schon ein klein wenig verloren gegangen. Früher war das anders. Wenn wir uns vorstellen, vor vielen Jahrhunderten, wo einer ein Haus hatte und rings um das Haus herum hat er das Land bewirtschaftet und Gemüse angebaut etc. Und wenn der wusste, in einem schlechten Jahr, wenn wenig wächst, dann wusste er, in den kommenden Wochen und Monaten werden wir Hunger haben. Da konnte man nicht zum Mikro gehen und kaufen. Und auch jetzt kann die Schweiz unmöglich sich selbst ernähren. Im Gemüsebereich schon gar nicht. Vieles wird importiert aus Holland, aus Italien, Spanien, teilweise aus Marokko. Das kann uns relativ kalt lassen, denn es ist ja immer genug da. Und doch, in diesem Sommer haben wir so ein klein wenig gemerkt, wie das ist, wenn es wochenlang wenig oder gar nicht regnet. Die Hausbesitzer unter uns haben vielleicht gemerkt, ja, jetzt muss ich den Rasen bewässern, so ein brauner Rasen ist nicht so schön, die Blumen, ich muss mehr gießen. Aber das kann auch dramatischere Auswirkungen haben. Wir haben eine Familie bei uns in der Gemeinde, das sind Gemüsebauern. Und die Frau hat mir im Sommer gesagt, wir haben zwei Quellen, da kommt immer weniger Wasser. Und ab morgen dürfen wir kein Wasser mehr aus dem Bach nehmen. Und plötzlich merkt man, jetzt wird es eng. Eine andere Familie, die haben einen landwirtschaftlichen Betrieb und im Sommer, ich weiß nicht, Anfang August, hat die Frau ein Foto verschickt von einem wunderschönen Hang. Normalerweise wäre das eine grüne Wiese, aber es wurde langsam bräunlich und es war klar, dort wächst nichts mehr. Und der fast verzweifelte Satz, was sollen wir unseren Tieren zu fressen geben? Und plötzlich merkt man, die Schweiz ist ein reiches Land, Hunger kennt fast niemand hier. Plötzlich merken wir, wie wir abhängig sind von solchen ganz simplen Sachen, dass auch hierzulande etwas wächst, dass es regnet, dass die Birs und andere Flüsse genug Wasser haben. Und plötzlich merken wir, wie verletzlich wir sind. Und jetzt ist ein Krieg dazugekommen und seit Wochen wird darüber diskutiert, ja, haben wir im Winter genug Strom? Wenn ich auf den Lichtschalter drücke, geht dann das Licht an oder geht es manchmal nicht an? Und wir sollen die Temperatur zurückdrehen, den Thermostat zurückdrehen. Werden wir genug Gas haben? Und plötzlich sind wahrscheinlich viele unangenehm erwacht und haben gemerkt und ist ihnen bewusst geworden, wovon wir alles abhängig sind, damit wir ein gutes und angenehmes Leben haben. Das, was jahrzehntelang wie selbstverständlich war, wo wir wie gedankenlos in den Tag hineingelebt haben. Und ich möchte heute Morgen mit euch Gedanken darüber teilen, über die Bedürftigkeit von uns Menschen. Wir sind bedürftige Wesen, wir haben eine ganze Reihe von sehr existenziellen und zentralen Bedürfnissen und wenn die nicht gestillt sind, dann leiden wir, dann geht es uns nicht gut. Dazu lese ich einen Abschnitt aus Markus 6 ab Vers 30, da heißt es, die Apostel, die ausgesandten Botschafter kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und was sie den Menschen als Botschaft weitergegeben hatten. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt jetzt allein mit mir an einen einsamen Ort, ruht euch dort etwas aus. Es war nämlich so, es waren so viele Leute, die kamen und wieder gingen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen hatten. Da fuhren sie im Boot an einen einsamen Ort ganz allein. Viele Leute sahen und merkten, wie sie losfuhren. Da liefen sie alle zusammen zu Fuß aus allen Ortschaften los und kamen noch vor Jesus und seinen Gefährten dorthin. Als er, Jesus, aus dem Boot ausstieg, sah er die große Menschenmenge. Er wurde von Mitgefühl für sie gepackt, denn sie waren wie Schafe, um die sich kein Hirte kümmert. Deshalb fing er an, ihnen viele Einzelheiten von Gottes guter Botschaft weiterzugeben. Als es dann schon spät geworden war, kamen seine Schüler zu Jesus und sagten, wir sind hier an einem unbewohnten Ort und es ist schon spät. Lass die Menschen nach Hause gehen, damit sie auf dem Weg, auf den Bauernhöfen und in den Dörfern in der Umgebung für sich etwas zu essen kaufen können. Doch Jesus erwiderte, gebt ihr ihnen zu essen. Da fragten sie, sollen wir losgehen und für 200 Denare Brot für sie kaufen? Jesus fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Geht los und schaut nach. Als sie es herausgefunden hatten, sagten sie, es sind 5 und dazu noch 2 Fische. Da gab er ihnen die Anweisung, dass sie sich alle in überschaubaren Gruppen auf das grüne Gras setzen sollten. So setzten sie sich in Gruppen hin zu je 100 oder 50. Dann nahm Jesus die 5 Brote und 2 Fische in die Hand, richtete seinen Blick zum Himmel und sprach das Dankgebet. Er brach die Brote in Stücke und gab sie seinen Schülern. Die sollten sie unter die Leute verteilen. Auch die Fische teilte er unter allen auf. Alle aßen und wurden satt. Danach sammelten sie noch Brotstücke ein, 12 Körbe voll und auch das, was von den Fischen noch übrig geblieben war. Es waren 5000 Männer, die dort aßen. 5 Brote, 2 Fische, über 5000 Menschen werden satt. Ein normaler Mensch sagt, da geht nicht. Und das, was hier steht, das ist das, was man ein Wunder bezeichnet. Und das Zentrale bei einem Wunder ist, man kann es beschreiben, man kann beschreiben, was passiert ist, aber man kann es nicht erklären. Und aus der Tatsache, dass man etwas nicht erklären kann, kann man aber auch noch nicht ableiten, dass es nicht passiert ist. Das gilt nicht nur für den Bereich des Glaubens und der Theologie und alles Religiösen. Das gibt es x-fach in unserem Leben. Wir können Dinge beschreiben, wir können sie nicht erklären und sie sind trotzdem real. Ich habe gesagt, wir sind bedürftige Menschen. Und an erster Stelle lesen wir hier davon, dass Jesus die Menschen sieht und er sieht ihre geistliche Bedürftigkeit, ihren geistlichen Mangel. Eigentlich hatten sie etwas anderes geplant. Die Jünger kamen gerade, man würde vielleicht heute sagen, von einem missionarischen Einsatz zurück und Jesus hat gemerkt, die sind müde, die brauchen Ruhe, aber es waren so viele Leute da, ein Kommen und Gehen, sie hatten noch nicht einmal Zeit zu essen. Und Jesus hat gemerkt, wir müssen hier weg. Wir müssen verschwinden, wenn wir Ruhe haben wollen. Und sie fahren weg, nehmen ein Boot, damit man nicht gerade so einfach hinterher kann. Aber die Leute sind nicht dumm und sie haben sich überlegt, die werden wahrscheinlich dorthin fahren und sind auf dem Landweg dorthin gegangen. Und als sie aus dem Boot ausstiegen, da war die riesige Menschenmenge. Jesus wusste, meine Jünger sind bedürftig nach Ruhe. Und dann hat er auf der anderen Seite diese riesige Menschenmenge gesehen und er hat sich nicht gesagt, hey, hör mit, mir haut ab, das kommt nicht gut. Es heißt hier, er sah die Menschenmenge und er wurde von einem tiefen Mitgefühl gepackt. Hier steht im Griechischen ein Ausdruck, der hat zu tun mit den menschlichen Eingeweiden. Hast du das auch schon mal erlebt? Du siehst unvermittelt einen Menschen, der sehr stark leidet. Du kommst vielleicht zu einem Unfall, wo du jemand am Boden liegt und blutet und oh! Oder jemand schreit auf vor Schmerz oder du siehst einen Menschen, der ein ganz dumpfes Gesicht hat, weil er tief in einer Depression drin steckt. Und du siehst diesen Menschen unvermittelt und merkst, das macht etwas mit meinen Eingeweiden. Da bewegt sich etwas. Es ist ein Mitleiden. Nicht ein herablassendes Mitleid, je, du Arme. Je. Es ist ein existenzielles Mitleiden mit dem anderen Menschen. Und davon ist hier die Rede. Jesus sieht die Menschen, diese riesige Menschenmenge, und es rührt sich etwas in ihm, in seinen Eingeweiden, in seinem Herzen, und er weiß, jetzt müssen wir umdisponieren. Und er nimmt sich Zeit für die Menschen, denn er beschreibt ihre geistliche Bedürftigkeit und ihren geistlichen Mangel mit den Worten, sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Schafe, die keinen Hirten haben, die irren umher. Auf der Suche nach etwas zu fressen, auf der Suche nach Wasser. Das ist normalerweise bei uns nicht so ein großes Problem. Irgendwo ist sicher ein Bach. In einem Land wie Israel ist das mit dem Wasser schon etwas schwieriger. Schafe ohne einen Hirten sind auf sich selbst angewiesen. Sie sind schutzlos gegenüber Gefahren. Und das Risiko ist da, dass sie Schaden erleiden, schweren Schaden erleiden. Und Jesus sieht diese Not, diese Orientierungslosigkeit der Menschen, ihre riesige geistliche Bedürftigkeit und es geht ihm zu Herzen und er nimmt sich Zeit für sie. Und es heißt in anderen Übersetzungen, er lehrte sie. Und zwar längere Zeit, stundenlang. Und wenn es heißt, er lehrte sie oder hier heißt es, er erzählte, gab ihnen Einzelheiten von Gottes guter Botschaft weiter, dann heißt das jetzt nicht, dass er sie stundenlang schulmäßig gelehrt hat, ihnen theoretische und theologische Richtigkeiten weitergegeben hat. Da werden wahrscheinlich irgendwann die meisten eingeschlafen oder weggegangen. Es ist ihm gelungen, den Menschen etwas klar zu machen, verständlich zu machen, etwas nachvollziehbar zu machen, erlebbar zu machen, wie groß Gott ist. Wie groß Gott ist und wie groß das Herz Gottes für die Menschen ist. Und was Gott für eine Idee hat für ihr Leben, damit sie nicht umherirren, damit sie keinen Schaden leiden, sondern damit sie ein gutes Leben haben im Sinne Gottes. Stundenlang hat Jesus so mit den Menschen gesprochen und ich kann mir vorstellen, die allermeisten, die hingen ihm an den Lippen. Die haben nicht auf die Uhr geschaut. Gott, das ist noch lang. Und so ist die Zeit vergangen. Die Menschen haben Jesus zugehört und sie haben das aufgenommen, sie haben das aufgesaugt. Und sie haben gemerkt, das sind nicht einfach nur Worte, das ist nicht Theorie, das ist Realität. Wenn Jesus von der Liebe Gottes spricht, dann ist das nicht eine Hülse, sondern das ist eine Realität. Es ist mehr als ein Wort und mehr als ein Gefühl. Jesus sah die Menschen ihre geistliche Bedürftigkeit, Schafe ohne einen Hirten. Und er hat gewusst, wenn sie keinen Hirten bekommen, dann werden sie Schaden erleiden, sie werden umkommen, sie werden Hunger leiden, Durst erleiden, sie verletzen sich und niemand hilft ihnen. Und wenn wir uns heute umschauen in unserer Gesellschaft, ich weiß jetzt nicht, wie groß der Anteil der Bevölkerung ist, die heute Morgen in einem Gottesdienst sitzt. Das ist nur ein Zeichen dafür, wie viele Menschen suchen Orientierung für ihr Leben bei Gott. Es werden immer weniger. Wir haben steigende Kirchenaustrittszahlen und auch in den Freikirchen kommen nicht so viele zusammen. Und vor gut 2 Jahren wurden die allermeisten Menschen sehr unsanft aus ihrer Bequemlichkeit herausgerissen. Plötzlich kam eine Pandemie. Am Anfang hat man vielleicht noch gelacht über die Asiaten und ein paar Übervorsichtige, die eine Maske trugen. Und plötzlich hieß es, alle tragen jetzt eine Maske beim Einkaufen, im Zug. Und plötzlich durfte man dies nicht mehr und jenes nicht mehr. Und das hat viele verunsichert. Und jetzt, wo man die Pandemie langsam im Griff hat, vorbei ist Corona noch nicht, jetzt kommt noch ein Krieg dazu. Kommt ein Krieg, wir haben Flüchtlinge. In der Ukraine sind Menschen, die noch viel mehr unter dem Krieg leiden als wir. Aber auch hier plötzlich heißt es ja, werden wir genug Strom haben, werden wir genug Gas haben, müssen wir im Winter frieren? Das verunsichert die Menschen. Das verunsichert die Menschen, das löst zum Teil auch Spannungen in der Gesellschaft aus. Und wie viele Menschen suchen Orientierung bei Gott? Wie viele Menschen sind innerlich so geerdet und verwurzelt, dass sie das nicht aus der Bahn wirft? Und wir haben auch in unserem Land so viele Menschen, wo man sagen muss, wie Schafe ohne einen Hirten. Oder jemand hat das mal mit anderen Worten gesagt, wir haben eine riesige Zahl von Menschen, eine ungeheure große Menge von Menschen, die sind geistlich obdachlos. Obdachlos heißt, ich habe kein Dach über dem Kopf. Ich bin dem Wetter schutzlos preisgegeben. Solange es Sommer ist und warm ist, ist das nicht so gravierend. Aber wenn es jetzt langsam kälter wird in der Nacht, dann ist man schon froh für ein Dach über dem Kopf. Geistlich obdachlos heißt doch, sie haben kein geistliches Zuhause. Sie irren umher. Sie haben kein Zuhause, keinen Schutzraum. Sie haben nicht einen Ort, wo ihnen wohl ist, wo sie sagen, hier wird für mich gesorgt. Sie sind geistlich obdachlos. Und wenn du Christ bist, möchte ich dich fragen, was löst das bei dir aus? Wenn du ganz konkret Menschen siehst, geistlich obdachlos. Mir ist das schon mehrfach passiert, auch am Sonntag, wenn ich zu Predigten fahre. Ich fahre oft mit dem Zug, dass je nachdem am Morgen oder am Mittag sehe ich in Zuffingen einen Mann auf der Bank sitzen, mit seiner Bierdose. Ich habe ihn letzte Woche gesehen beim Gob, dann stand er dort mit seiner Bierdose. Was löst das bei dir aus, wenn du Menschen siehst, wo du die Befürchtung hast, die sind geistlich obdachlos? Sagst du, ist mir gleich? Regst du dich auf, dass du sagst, ja, die sollten halt in die Kirche gehen, die sollten halt in der Bibel lesen, dann wäre es anders? Oder ist es wie bei Jesus? dass dich ein tiefes Mitleiden bewegt. Nicht ein herablassendes Mitleid. Ein tiefes existenzielles Mitleiden. Mit dem Schmerz dieser Menschen, mit ihrer Obdachlosigkeit, mit ihrer Orientierungslosigkeit, mit all den Dingen in ihrem Leben, mit denen sie nicht wirklich klarkommen. Den allermeisten gelingt es noch, eine gute Fassade aufrechtzuerhalten, sodass man das nicht gerade merkt. Aber hinter der Fassade und hinter den Kulissen ist oft großes Leid. Was löst das bei dir aus? Das ist der erste Punkt. Jesus sieht die geistliche Bedürftigkeit der Menschen. Die Jünger sehen interessanterweise vor allem die körperliche, die materielle Bedürftigkeit der Menschen. Die sagen, Herr Jesus, es wird langsam spät. Die Leute haben Hunger und bald wird es dunkel, keine Straßenlampen. Ich glaube, wir machen jetzt besser Schluss. Lass die Leute gehen, dass sie in den Bauernhöfen, in den Dörfern sich versorgen. Wobei, wenn man sich das so versucht, plastisch vorzustellen, war das eigentlich komplett unrealistisch. Weit und breit kein Cash and Carry, weit und breit kein Mikro, kein McDonald's. Keine Chance, eine solche Menge irgendwie zu verpflegen. Die Jünger sagen einfach, du pass auf, lass die Leute gehen, die sollen selber schauen. Hoppla. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Delegiert das Problem nicht einfach weg, schickt die Leute nicht einfach weg, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sagen, hey, die haben so überschlagsmäßig im Kopf durchgerechnet, wo sollen wir für so viel tausend Menschen jetzt Nahrung herbekommen? Sie sprechen hier von einem Betrag von 2000 Denaren, wenn man davon ausgeht, ein Tagelöhner hat an einem Tag einen Denar verdient, dann sind 200 Denare, das ist mehr als ein halber Jahreslohn. Also wenn du 100.000 Franken im Jahr verdienst, wo sollen wir für 50.000 Franken, für 60.000 Franken jetzt etwas zu essen herkriegen? Und das ist eigentlich Ausdruck davon, Herr Jesus, wie stellst du dir das vor? Es ist aussichtslos. Vergiss das. Und Jesus fragt nur, wie viel habt ihr? Er sagt nicht seinen Jüngern, ja, ihr habt recht, kann man nichts machen. Wie viel habt ihr? Die allermeisten Menschen in der Schweiz leben in einem ungeheuren Überfluss. Es gibt auch hierzulande Arme, viele versuchen ihre Armut zu verstecken, gerade auch im Alter, wenn man nicht mehr so viel Einkommen hat. Aber die allermeisten Menschen kennen eigentlich keine materielle oder körperliche Not, kennen keinen Hunger. Es ist alles da. Und auch wenn wir in die Bibel schauen, ins Alte Testament, merken wir, materieller Wohlstand wirkt sich auch auf den Level des geistlichen Lebens aus, und zwar negativ. Je besser es den Menschen in materieller Hinsicht geht, umso niedriger ist in der Regel der geistliche Grundwasserspiegel. Das sieht man unschwer in den Propheten des Alten Testamentes. In den 70er Jahren war ich mal mit einer Gruppe aus unserem Dorf, wir waren unterwegs zu einer christlichen Veranstaltung in einem Bus, wir trafen zufällig auf einen Russlanddeutschen. Russlanddeutsche, das sind solche, die sind, ich weiß nicht, vor über 100 Jahren irgendwann mal nach Russland ausgewandert. Und in den letzten 50, 60 Jahren sind viele wieder zurückgekommen. Wenn sie ihre deutsche Abstammung nachweisen konnten, konnten sie nach Deutschland wieder einreisen. Und darunter waren etliche Christen. Und dort in unserem Bus war einer, und der erzählte in einer für mich damals irritierenden Offenheit. Er sagte, ich stand vor Gericht, weil ich Christ war. Und ich habe auf mein Urteil gewartet. Und er hat sehr pointiert gesagt, und das habe ich bis heute nicht vergessen, damals war ich bereit, für Jesus zu sterben. Heute bin ich es nicht. Er hat gesagt, ich kann heute nicht mehr mit der gleichen Intensität beten, gib uns unser täglich Brot. Es ist ja da. Ein Leben in Wohlstand, in Sicherheit wirkt sich auch aus auf das geistliche Leben und reduziert die Empfindung, wie abhängig wir sind von bestimmten äußeren Umständen, wie abhängig wir sind von Gott und seiner Versorgung. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem für uns in Europa und speziell für die Schweiz. Das ist kein Vorwurf, es ist eine schlichte Tatsache. Wenn es uns materiell so gut geht, werden wir geistlich, gedankenlos, oberflächlich. Es ist ja alles da. Wo ist das Problem? Und jetzt werden wir plötzlich unsanft aus diesem Modus der Bequemlichkeit herausgerissen und sagen, ja, 19 Grad in der Wohnung. Wir müssen Pullover kaufen. Plötzlich merken wir, wie verletzlich unser Wohlstand ist. Auch wenn genug Geld da ist. Was nützt mich alles Geld, wenn ich auf den Schalter drücke und es passiert nichts? Der Elektroherd funktioniert nicht mehr. Das Internet funktioniert nicht, das Telefon. Plötzlich merken wir, wie bedürftig wir sind in materieller Hinsicht. Und das sollte sich auch auswirken auf unser geistliches Leben. Jesus hat alle Bedürfnisse der Menschen gesehen. Er hat die geistlichen Bedürfnisse gesehen und er hat ihnen von Gott erzählt. Nicht Theorie, sondern Realität. Er hat die körperlichen Bedürfnisse der Menschen gesehen. Er hat ihre Krankheit gesehen und er hat sehr viele Menschen geheilt. Er hat ihre seelischen Probleme gesehen und hat ihnen eine Perspektive, tiefen Frieden für ihr Herz vermittelt. Er hat die Menschen gesehen, die irgendwo in einer dämonischen Verstrickung waren und er hat sie befreit. Jesus hat die Bedürftigkeit der Menschen gesehen und sie ist ihm zu Herzen gegangen. Und auch in einem Moment, wo er eigentlich sagen musste, wir brauchen jetzt Ruhe. Denn wenn man ständig macht und macht und macht und macht, dann kommt man als Mensch, und ich würde mal sagen, auch Jesus war in dieser Gefahr, man kommt in den Modus des Funktionierens. Man funktioniert nur noch. Jetzt muss das gemacht, kurz ausruhen und weiter. Und dann fängt man an, Menschen wie Dinge zu behandeln, sie abzuservieren. Und das ist das, für das, was Jesus vorhatte, wie soll man sagen, tödlich. Jesus hat die Menschen nicht abserviert, sondern er ist ihnen in der Barmherzigkeit Gottes begegnet. Hast du das schon mal erlebt? In deiner Bedürftigkeit erlebt? Etwas davon gespürt und erfahren, wie groß der Raum im Herzen Gottes für dich ist? Mit deiner Bedürftigkeit, mit deinen Grenzen, mit deinen Schmerzen, mit deinem Versagen, mit deiner körperlichen Erschöpfung, mit deiner seelischen Erschöpfung, mit deiner Depression, mit deiner Angst, mit deinen Zwängen, mit deiner Oberflächlichkeit, mit deinem Egoismus, deinem Stolz und Neid. Und hast du schon mal etwas davon gespürt, wie viel du Gott bedeutest? Jesus ist gekommen, um die Liebe Gottes erfahrbar zu machen. Er hat sich das etwas kosten lassen. Wir sehen das hier zum Beispiel in dieser Geschichte. Und das Ganze gipfelt im Tod Jesu am Kreuz. Er hat sich selbst geopfert. Als Ausdruck der Liebe Gottes. Und man spürt das so ungeheuer stark, dass das seine treibende Kraft war, die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen. Wenn er dort am Kreuz, wo er überschüttet wird mit Ungerechtigkeit, mit Schmerz, mit Hohn, mit Spott und allem Negativen, einer seiner letzten Sätze war, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich persönlich bin sehr sensibel für Ungerechtigkeit, speziell wenn sie mich betrifft. Dann gehen mir andere Gedanken durch den Kopf. Die behalte ich jetzt für mich. Und ich erschrecke manchmal über das, was da aus meinem eigenen Inneren aufsteigt, an Gefühlen, an Gedanken. Und das, was aus dem Herzen Jesu in dem Moment aufstieg, war, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Klar haben die gewusst, was sie machen. Nein, haben sie nicht. Nein. Wir Menschen sind bedürftige Wesen. Was heißt das jetzt? Ich komme in die Schlussrunde. Wir sind bedürftige Wesen und es ist wichtig, dass wir das wahrnehmen. Und es ist wichtig, dass wir auch als Christen und auch egal, Christen oder nicht, dass wir wahrnehmen, wir hatten bis jetzt ein gutes und angenehmes und bequemes Leben, aber wir haben darauf keinen Anspruch. Es gibt keinen Anspruch, dass das immer so weitergehen wird. Das sollte uns erstens bescheiden machen. Bescheiden machen. Es sollte uns zweitens dankbar machen für all die Wohltaten, die wir haben. Den allermeisten Menschen auf dieser Erde geht es nicht so gut wie uns. Die allermeisten Menschen auf dieser Erde leben unter schlechteren Umständen. Wer in der Schweiz lebt, ist sehr privilegiert. Ein reiches, ein sicheres, ein freies Land. Keine Kriege, keine Bürgerkriege, keine Erdbeben, keine verheerenden Naturkatastrophen im größeren Stil, dass Hunderte von Quadratkilometern überschwemmt werden. Wir sind sehr privilegiert. Das ist Grund zur Dankbarkeit. Viele Gemeinden bieten im Herbst einen Erntedankgottesdienst an und dann eben, dann dekoriert man schön mit Kürbissen und Kartoffeln und Äpfeln und so weiter. Und das ist eine gute Sitte. Aber wenn es darum geht, dass man einfach einmal im Jahr Gott dankt für die materielle Versorgung, für das, was draußen gewachsen ist, dann ist das ungefähr so, wie wenn in einer Familie nur an Muttertag der Mutter gedankt wird, wo die Kinder etwas basteln und der Mann einen Blumenstrauß kauft oder sagt, du musst heute nicht kochen, ich koche, und die Frau sagt dann vielleicht, du, vielleicht wäre es besser, wir würden essen gehen irgendwo. Wenn das nur einmal im Jahr passiert, dann ist das eher Kategorie Alibi-Übung. Und ich rede von Dankbarkeit nicht als Alibi-Übung, sondern von einer Grundhaltung. Etwas, was man üben kann und üben sollte. Am besten jeden Tag: Gott, ich danke dir für das Vorrecht, in einem reichen und sicheren Land leben zu dürfen. Ich danke dir für deine wunderbare Versorgung. Wir haben alles, was wir brauchen und sogar noch mehr dazu. Danke, dass wir so ein wunderbares Leben führen können. Danke für diese phänomenalen äußeren Umstände. Und das Dritte ist teilen. Jesus sagte zu den Jüngern: Gebt ihr ihnen zu essen. Schaut euch die materielle Bedürftigkeit der Menschen an, gebt ihr ihnen zu essen. Es gibt im Kanton Solothurn, weiß ich, von zwei Stellen, das sind Waldstücke, die heißen aus einem ganz speziellen Grund Amerikanerwald. Und ich frage mich, der Herr, Mitte des 19. Jahrhunderts gab es viele Menschen in der Schweiz, die waren arm. Und dann konnte man in seinen Heimatort gehen. Aber dort konnte man ihnen auch nicht unbedingt helfen. Und dann haben einzelne Gemeinden das so gemacht, sie haben ein Stück Wald gerodet, sie haben das Holz verkauft und den Leuten damit, salopp gesagt, ein Ticket gekauft, dass sie nach Amerika auswandern konnten. Bitte geht. Das ist lange Zeit her. Seit vielen Jahren und Jahrzehnten ist die Schweiz ein Einwandererland. Die Menschen kommen hierher, um hier arbeiten und leben zu können und es zu Wohlstand bringen zu können. Aber wir wissen von genug Menschen, denen es nicht so gut geht. Jesus sagt zu seinen Jüngern: Gebt ihr ihnen zu essen. Wir haben gehört von der Päckli-Aktion, das ist eine gute Sache, aber auch das darf keine Alibi-Übung sein, um das schlechte Gewissen zu beruhigen. Gebt ihr ihnen zu essen. Lasst ihr die Not der Menschen zu Herzen gehen. Lass es dein Herz berühren. Und dann frag dich, was hat das für Konsequenzen für mein Portemonnaie? 5 Brote, 2 Fische, 50 Franken, die man hier spendet und die in ein anderes Land überwiesen werden können, so viel bewirken dort. 100 Franken können noch mehr bewirken. 500 Franken können noch mehr bewirken. Zeit ist fortgeschritten, nur kurz. All das, was wir spenden für bedürftige Menschen, hat mit dem Zehnten nichts zu tun. Der Zehnte, biblisch gesehen, ist in den Tempel gegangen, ist für den Kultus. Der Zehnte geht in die Gemeinde, der geht in die Evangelisation, der geht in die Mission. Das hier ist biblisch, mit biblischen Begriffen bezeichnet, das sind Almosen, das ist bedürftigen Menschen helfen. Hat mit dem Zehnten nach meiner Überzeugung nichts zu tun, dass Gott darüber ruht. Lass dir die Not der Menschen zu Herzen gehen und frag dich, was kann ich tun, auch wenn ich nur 5 Brote und 2 Fische habe. Wir sind bedürftige Menschen. Wir haben keine Garantie, dass es immer so sein wird, dass wir ein wunderbares, bequemes Leben im Wohlstand leben können. Das sollte uns dankbar machen als Grundhaltung und wir sollten uns fragen, wo kann ich einen Beitrag leisten, dass andere Menschen in ihrer Bedürftigkeit etwas bekommen. Ich lade euch ein, einen Moment still zu sein, darüber nachzudenken. Was heißt das für mich? Was heißt es für mich, dass Jesus Anteil nimmt an meiner Bedürftigkeit und meine Bedürfnisse stillen will? Und was heißt das für mich, dass ich Anteil nehme an der Bedürftigkeit anderer Menschen? Herr Jesus, was kann ich für andere Menschen in ihrer geistlichen Bedürftigkeit tun, Bedürftigkeit in ihrer materiellen, körperlichen Bedürftigkeit? Sind wir einen Moment still. Herr Jesus, danke für das Vorrecht, unter so privilegierten Umständen leben zu können. Und ich bitte dich um Vergebung für unsere Gedankenlosigkeit und Gleichgültigkeit, dass wir das einfach so selbstverständlich hinnehmen. Herr Jesus, es tut mir leid für das, was wir uns in dieser Hinsicht geleistet haben. Und bitte dich um Vergebung. Ich bitte dich um Vergebung dafür, dass wir deine Liebe für so selbstverständlich genommen haben. Und dass wir deine Barmherzigkeit nicht wahrgenommen haben und nicht in Anspruch genommen haben. Ich bitte dich um Geduld mit uns und bitte dich, dass du uns durch deinen guten Heiligen Geist erkennen lässt, wie groß deine Liebe zu uns und zu allen Menschen ist. Und dass diese Liebe tief in uns eindringt und unsere tiefsten Bedürfnisse mehr und mehr stillt. Und dass deine Liebe uns verändert, uns dankbarer macht, uns barmherziger macht. Und Herr Jesus, dass wir dich und deine Barmherzigkeit und deine Liebe verkörpern können in dieser Welt. Gegenüber den Menschen in unserer Nachbarschaft, in der Familie, am Arbeitsplatz. Gerade denen gegenüber, die uns auf die Nerven gehen, die wir verachten, die uns egal sind. Hilf, dass wir deine glaubwürdigen Botschafter werden. Amen.